Die kleine Magellansche Wolke, 7. Januar 2380. Gregorianischer Kalender der alten Erde. »Seht«, sagte Frane mit einem ehrfürchtigen Zittern in seiner Stimme. »Oder ist es ein ängstliches?« fragte er sich in einem verborgenen Winkel seiner Seele. Aber der Ausblick, der sich den Suchenden der Buße bot, brachte Frane an einen Ort jenseits der Angst. Es war der schönste und schrecklichste Anblick, den er je gesehen hatte. Strahlende Energieranken erstreckten sich über Millionen von Klomptern wegloser Leere auf das ramponierte Transportschiff zu, wie die prüfenden Finger einer großen, zupackenden Hand. Frane hörte, wie Nozomi nach Luft schnappte, während sie sich hinter ihm duckte, als ob sie befürchtete, dass das Bild direkt durch den Sichtschirm des beengten Schiffes nach ihr greifen würde. »Habt Vertrauen«, sagte Frane. Als ein Nail, der den eroberungsfreudigen Traditionen seines Volkes abgeschworen hatte, um unter den Sklaven und Ausgestoßenen der Gesellschaft zu leben, wusste er nur allzu gut, dass Glaube oftmals das Einzige war, was ihn aufrecht erhielt. Um Nozomi zu beruhigen, ergriff er ihre Hand, selbst als sich ihr gespaltener Schwanz um seinen wand. Er löste sich sanft von der weiblichen Nail, nachdem er bemerkt hatte, dass einer ihrer Füße sein Bein so fest umklammerte, dass das graue Fleisch unter seinem weiten Pilgergewand weiß wurde. »Ich bleibe hier an der Station«, sagte Lofi, die weibliche Stur, die sowohl das Steuer- als auch die Sensorstation bediente. Weil sie einer Rasse vielteiliger Koloniewesen angehörte, und zwar einer der ersten einheimischen Völker, die von den Ur-Nail erobert worden waren, nachdem diese vor Jahrhunderten in Melianschen Raum angekommen waren, konnte Lofi mehrere Segmente ihres gerundeten Oberkörpers kurz abtrennen, um verschiedene Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Während Frane Lofi beobachtete, überlegte er, wie sich die frühesten eroberungsfreudigen Generationen der Nail-Vorfahren, die ältesten O-Nail, diese Fähigkeit der Stur zunutze gemacht hatten, um sich in der gesamten Mielan-Region auszubreiten und auf dem Rücken der zahlreichen geknechteten Sklavenrassen die Nail-Hegemonie zu errichten. »Wird mein Volk jemals für die Schande dieser sündigen Tage büßen?« fragte sich Frane. Doch er befürchtete, dass er die Wahrheit bereits kannte. Darum, bemüht, diese düsteren Gedanken zu verjagen, wandte Frane seinen Blick wieder zurück auf die große, funkelnde Energieexplosion, die den Sichtschirm vor ihm ausfüllte. Er sah, dass der Anblick aller anderen in dem engen, schwach beleuchteten Kontrollraum ebenfalls in ihren Bann zog. »Können wir nicht noch ein wenig näher heran?« fragte Gishea und rückte sich an Fasaryl, ihren Gefährten. Als Angehörige einer einheimischen Spezies, die umgesiedelt und dann größtenteils abgeschlachtet worden war, um der strahlenden Nail-Metropole Mechulak City und weiteren Ausbreitungen der Nail-Kernwelt Platz zu machen, konnten sich Gishea und Fasaryl an keine Zeit erinnern, in der sich ihr Volk frei bewegen durfte. Frane konnte nur mutmaßen, wie es sich anfühlen mochte, als Zwangsarbeiter in einer Welt leben zu müssen, die einst ein idyllisches Paradies gewesen war und nun endlos unter der Nail-Peitsche und dem lidlosen Auge des heiligen Wanga, der steinernen Himmelswelt, die ihren Planeten seit der Zeit der ersten Eroberung umkreist hatte, schuften zu müssen. »Wie wäre das wohl«, fragte er sich, »über mehrere Generationen hinweg auf diese Art zu leben, ohne jede Hoffnung auf Freiheit?« Frane warf Lofi einen fragenden Blick zu, oder genauer gesagt auf den kugelförmigen, ledernen Teil von Lofi, an dem ihr primärer Sensorcluster befestigt war. »Ich würde empfehlen, dass wir uns nicht weiter nähern«, antwortete Lofi. Durch den Vokoder, der ihre ursprünglichen gutturalen Äußerungen in für Nail verständliche Sprache umwandelte, drang ein ängstlicher Unterton. »Dieses Phänomen erzeugt Raumanomalien, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Ich kann nicht garantieren, dass dieses Schiff in einem Stück bleibt, wenn ich uns näher heranfliege.« »Wie enttäuschend«, sagte Frane, obwohl er sich nicht ganz sicher war, ob er es ernst meinte. »Ich bin mehr als zufrieden, wenn wir Abstand halten«, sagte Nozomi mit zittriger Stimme. Ihr Schwanz wand sich wieder nervös um Franes Taille. Er schob ihren Greifschwanz mit seinem eigenen beiseite. Frane drehte sich ihr zu, bereit, einen bissigen Kommentar über ihre lästige, fast schon theatralische Zurschaustellung von Mutlosigkeit abzugeben. Warum konnte sie ihre Ängste nicht für sich behalten, so wie er das tat?
»Warum ist es aufgetaucht?« fragte Fasaröl und zeigte mit der beweglichen Partie einer seiner Vorderhufe auf die Energieranken, die auf dem Schirm zu sehen waren. »Du weißt, warum, mein Geliebter«, sagte Gishea und säuberte dabei ihre Wamme mit ihrer breiten, rauen Zunge, »weil der Schläfer nun endlich erwacht.« Obwohl Gisheas leise Stimme ruhig klang, bewies Frane das gurgelnde Geräusch, das aus ihren Verdauungsorganen drang, das Gegenteil.
»Das behaupten zumindest alle ständig«, sagte Fasaröl,
der mit der naheliegenden Antwort offensichtlich unzufrieden war. Seit das rätselhafte energetische Phänomen vor einigen Wochen plötzlich nur wenige Parsecs von der Kernwelt entfernt aufgetaucht war, hatte die Nail Intelligentsia, genau wie der Klerus, sowohl dem kulturellen Rand wie der politischen Mitte zahllose Theorien angeboten, um es zu erklären. Für einige war es ein seltener Fall von räumlichem Gleiten zwischen angrenzenden Subraumregionen. Für andere war es nicht mehr als ein weiterer Schritt im Kreislauf des kosmischen Todes und der Wiedergeburt, einer Phase, die Milliarden von Jahren dauern würde, bevor das Universum sie hinter sich gebracht hätte. Und für manche war es nicht mehr als eine örtlich begrenzte Naturkatastrophe von seltener Schönheit und glücklicherweise noch seltenerer Gewaltigkeit. Frane wusste, dass einige die riesige Energieexplosion als Anlass zu vorsichtiger Freude sahen, da es keine einzige von Nail besiedelte Welt zerstört hatte. Bis jetzt, dachte er. Oder war, wie die mit einer etwas weltlicheren Einstellung behaupteten, die ausgedehnte, farbenprächtige Energieblüte nicht mehr als eine temporäre Öffnung, einer der lange unbeachtet gebliebenen Raumspalten, durch die vor über 10 Generationen die teuflischen Tollianer gekommen waren, um ihre grausamen Angriffe durchzuführen? Frane war sich sicher, dass er die wahre Antwort auf das Mysterium kannte, die wahre Natur der Erscheinung auf dem Schirm. Und er wusste, dass die anderen Suchenden der Buße, die Einheimischen, die mit ihm zum Rand dieser großartigen wilden Offenbarung gereist waren, seine Überzeugung im Grunde teilten, trotz all ihrer momentanen Ängste und Zweifel. Schließlich hatten ihre eigenen Völker die Geschichten zusammengetragen, die seit ungezählten planetarischen Zyklen wieder und wieder erzählt werden. Bei diesem Ausbruch unvorstellbarer Kräfte handelte es sich um nichts Geringeres als den Schläfer der Mjellan-Legenden, der endlich aus seinem äonenlangen Schlummer erwachte. Und Frane durfte es miterleben. »Vielleicht sind wir nicht nur gekommen, um Zeugen des Erwachens zu sein«, dachte er sich, schier überwältigt von der Reinheit und Kühnheit seines Vorhabens, jetzt, wo er endlich geradewegs in den Schlund der Unendlichkeit blicken durfte. »Vielleicht sind wir hier, um es herbeizuführen.« Damit die Nail, Franes eigenes Volk, endlich für all die Freveltaten büßen würden, die sie an nahezu jeder anderen Spezies verübt hatten, auf die sie in Nilianschem Raum gestoßen waren. Zumindest bis Aidan Burgess den langen Weg von der alten Erde gekommen war, um den Nail dabei zu helfen, ihre grausamen Fehler einzusehen.